Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29 unseres Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Und yes, 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 der erste Saisonsieg ist geschafft. Und wir feiern heute in der aktuellen Folge den ersten Saisonsieg. Leider nur zu zweit. Martin ist mit da. Hallo Martin.
Hallo.
Denn Tobias, wie er es schon angekündigt hat, verweilt gerade in der Türkei und lässt sich die Sonne auf dem Bauch scheinen. Hat den Sieg gegen Ingolstadt noch mitgenommen, war also am Freitagabend im Stadion und wird dann auch gleich nochmal einen kurzen Bericht dafür geben. Aber jetzt schon mal viele Grüße, Tobias, in die Türkei. Wir machen das heute hier zu zweit. Und ja, was haben wir heute vor? Klar, wir gucken auf die letzten beiden Spiele, natürlich hauptsächlich auch auf das erfolgreiche Spiel gegen Ingolstadt, aber du, Martin, warst ja auch in Karlsruhe, gucken uns nochmal kurz das Spiel und die Begleitumstände des KSC-Spiels nochmal an. Dann haben wir eine neue Personalie zu verkünden. Ihr wisst alle, wir haben einen neuen Sportdirektor ab 1. November. Pavel Dotschev kehrt zurück.
Das herzlich willkommen.
Gucken wir uns nochmal an. Herzlich willkommen zurück, Pavel. Und dann gucken wir ja vollkommen verrücktes Bild, voller Euphorie auf die nächsten Spiele mit dem Sieg im Hintergrund. Jetzt geht's nach Hannover und dann das nächste Heimspiel gegen Heidenheim. Und am Ende grüßt natürlich wieder Helge mit dem Helge der Woche uns allen. Okay. Dann, ja, starten wir mit den Rückblicken auf die beiden Spiele. Wir lassen mal das Highlight nochmal etwas außen vor, gucken uns erstmal die letzte Niederlage an von uns nach Karlsruhe. Ja, erstes Spiel für Marc Hentl war es, glaube ich, in der Position als Interimstrainer. Ich glaube, da war Carsten Müller auch schon mit dabei. Martin, du warst ja mit
dort. Ja, war doch auf der Bank.
Genau, war mit Carsten Müller auf der Bank. Ich habe dann, habe ihn da reinkommen sehen, auch auf das Spielfeld. Und ja, nach einer kurzen Spielbericht, nach einer ersten eigentlich ganz guten Halbzeit, wie ich fand, dann doch leider das 2:1 irgendwie dann doch gekriegt und ja, ohne Punkte nach Hause gefahren. Martin, wie war es denn, die Fahrt dahin während des Spiels und danach? Gib mal einen kurzen Bericht ab.
Ja, also zum Spielerischen, also wir waren auf jeden Fall dran, ne? Die erste Halbzeit war auch besser von den Chancen her. G hatte eine Riesenchance und dann gehst du da mit dem kurz nach der Pause direkt in Rückstand. Also das ist natürlich auch super ärgerlich. Die erhöhen auf 2:0 und dann am Ende musst du nochmal durch ein 2:1 ran von Barilla. Auch ein wunderbarer Freistoß nach einer berechtigten, nee, es war Hochstadt, oder?
Nee, Barilla war. Barilla hat den Freistoß geschossen.
Barilla hat den Freistoß geschossen davor, genau. Das letzte Freistoßtor davor war ja von Hochscheid.
Ja.
Und das war auch auf jeden Fall eine klare rote Karte. Das konnte man auch aus dem Block ganz gut sehen, dass er den da voll umgehauen hat. Und ja, also ich hatte mit ein paar Problemen zu kämpfen auf dem Weg. Ich bin um 5 Uhr hier los. War dann auch in einem Zug mit RB Leipzig-Fans, die auch super unangenehm waren. Die fuhren an dem Tag nach Freiburg. Und ich hatte dann insgesamt 2 Stunden Verspätung, weil der Zug über Würzburg umgeleitet wurde. Und dann musste ich noch in Mannheim in ECE nach Karlsruhe umsteigen und ich war dann um 10:50 in Karlsruhe und Anschluss war ja schon 13.30 Uhr, habe mir dann ein Leihfahrrad genommen und bin dann wie bekloppt zum Stadion gerast und am Stadion musste ich dann erstmal noch mir meinen 3G-Nachweis holen, haben die mich nochmal auf den Gästeparkplatz zurückgeschickt und es endete dann damit, dass die mich nach einer intensiven Kontrolle noch so zum Anpfiff gerade reingelassen haben. Und das habe ich echt noch nie erlebt, dass ich irgendwie so zum Anpfiff im Stadion bin, gerade bei so einem Auswärtsspiel, wenn man vorher auch 2 Stunden eingeplant hat als Puffer. Und ja, ist natürlich dann auch so ein bisschen merkwürdig, immer wenn man noch aus so eine Anstrengung herauskommt, dass man es dann pünktlich geschafft hat. Und insgesamt, ich fand es eine sehr, sehr aggressive Stimmung im Gästeblock. Es endete ja auch damit, dass Leute auf dem Zaun waren und ja, also auch unsinnige Beleidigungen über irgendwie Karlsruhe-Fans, also um so einen Gästeblock herum. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber meistens sitzen doch direkt am Gäste-Fanblock ganz normale Leute, die jetzt überhaupt keinen Stress suchen, oder? Also ja. Ist unterschiedlich, kommt ein bisschen auf den Verein immer an, aber gerade so beim KSC, da sind die Leute, die irgendwie Stress suchen, wahrscheinlich irgendwo im Wald eher als im Stadion.
Ist ja aber auch noch eine Baustelle gerade noch, ne? Also, aber ich glaube, der Gäste-Fan-Block ist ja dort schon an der Stelle, wo er später mal sein wird. Wahrscheinlich nicht, oder? Hat man das schon mitgekriegt da?
Ja, also die Gegengerade, die neue, ist ja jetzt hinterm Tor, also die sind ja nicht mehr auf der Gerade.
Ja, ja.
Und es ist schon der Gästeblock, der ist auch baulich richtig beschissen. Also ich meine, wer hat da so einen Pfeiler davor gemacht, dass man da von manchen Plätzen das Spielfeld nicht sieht? Aber das war schon auch eine super unangenehme Stimmung da im Gästeblock. Und auch, also, ich weiß nicht, ob man nach 30 Jahren nach der Wiedervereinigung immer noch Wessi-Schweine rufen muss. Also, ich finde das.
Natürlich muss man das
sagen. Ich finde das echt auch, ja, ziemlich daneben. Und ja, am Ende, ich bin dann auch schnell aus dem Stadion raus, weil mir so ein bisschen klar war, was dann passierte nach dem Spiel. Es gab natürlich nach dem Spiel dann nochmal groß Stress und irgendwie Leute. Die Polizeihunde waren nicht unter Kontrolle oder was auch immer. Also, als ich dann schnell noch raus bin aus dem Stadion, habe ich auch schon so die Polizei da Spalier stehen sehen. Und ja, ich bin dann auch wieder mit dem Fahrrad zurückgefahren. Kann man auch sehr empfehlen in Karlsruhe, wenn man schnell zum Bahnhof will, dann einfach das Leihfahrrad nehmen. Das ist perfekt. Kannst du direkt durch den Schlosspark fahren und noch siehst du noch das Schloss. Und ja, bist du irgendwie in 10 Minuten am Hauptbahnhof.
Okay, ja. Gut, Fußball ist jetzt hier keine Operette, ne? Da geht es natürlich ein bisschen rauer zu. Und wenn es halt immer, ja, also über Niveau kann man natürlich dann auch streiten, aber es ist natürlich auch immer naheliegend, dass oft wir auch immer so ein bisschen natürlich mit diesem Ostding spielen und dann dieses Thema Ost gegen West dann irgendwie aufgenommen wird. Und da sind wir ja auch jetzt nicht die einzigen Ostvereine, die das dann immer wieder spielen. Auch wenn es 30 Jahre nach der Wende passiert, Martin, ist das, glaube ich, immer noch etwas, was irgendwie zu so einer Fußballsozialisation irgendwie dazugehört, ist vielleicht zu viel gesagt. Würde mich auch freuen, wenn wir das jetzt nach und nach dann doch überwinden können und andere Beleidigungen finden, um den Gegner irgendwie zu provozieren oder anzumachen. Aber wenn es halt immer noch irgendwie in einer gewissen Range bleibt, finde ich es irgendwie auch in Ordnung, gehört halt auch irgendwie dazu, oder?
Ja, waren nur andere Sachen, die möchte ich jetzt nicht alle wiederholen. Also, weiß ich nicht, was haben wir mit Karlsruhe für eine Rivalität? Ich meine, die Relegation, gut vor 3 Jahren, aber trotzdem muss man da nicht, ich gehe eigentlich zum Fußball, um meine Mannschaft anzufordern, feuern und nicht, um irgendwie Gegner zu beleidigen.
Ja, ja. Also ging ja auch positiv aus, die Relegation für uns, ne? Also mir ist jetzt auch keine irgendwie Rivalität da bekannt. Trotzdem ist ja dann auch Karlsruhe wahrscheinlich eine der mit weitesten Auswärtsfahrten, würde ich mal sagen. Also schon ja, bist relativ lang im Bus, weißt ja, wie es ist, fängst früh an mit Bier zu trinken und so und dann bist du manchmal nicht mehr Herr deiner Dinge und Herr deiner Zunge vor allen Dingen und dann lässt du halt mal vielleicht einen Spruch raus, der dir vielleicht danach auch leid tut. Sollte natürlich nie jetzt in irgendwelche körperlichen Sachen dann enden, aber ja, wenn du da auch heil rausgekommen bist.
Ja gut, aber ich meine, da waren Leute auf dem Zaun und haben versucht irgendwie über über den Zaun zu springen und also und auf der anderen Seite waren halt keine Leute, die sich auch kloppen wollen. Also was soll das? Das ist, weiß nicht, ja, ich finde das überflüssig.
Ja, das stimmt. Wobei dann auch, ich will sie an sich verteidigen, vielleicht klingt es jetzt so, aber man weiß ja auch nie, was irgendwie noch vorher passiert ist. Irgendwie hatte ich noch im Kopf, dass irgendwie auch auf Parkplätzen irgendwie noch was passieren sein sollte, vorher schon. Ja, also deswegen, wenn es jetzt keine größeren Ausschreitungen gibt, dann nenne ich es mal Folklore. Und ja, manchmal gehört es halt zum Fußball dazu. Naja. Ja, leider sind wir aber ohne Punkte mal wieder dann aus Karlsruhe oder mal wieder vom Platz geschlichen. Ja, waren ja entsprechend down, weil wir ja gefühlt wieder mindestens mal eine gute Halbzeit gespielt haben, wie du es gesagt hast. Wenn wir jetzt mal zum Fußball wieder zurückkehren, wirklich durch eine dumme Aktion, dann halt kurz nach der Pause, wo wir unkonzentriert waren, wieder das Gegentor bekommen und dann halt, ja, mal wieder ohne Punkte nach Hause fahren. Das heißt, wir sind dann bei unseren 4 Punkten stehen geblieben, den guten Drive, den wir aus dem HSV-Spiel hatten, hat man dann nicht wirklich umsetzen können, dass wir Punkte sammeln konnten. Aber, und ja, dann kommen wir schon auf das große Highlight jetzt am letzten Wochenende, am Freitagabend. Dann folgte das Heimspiel gegen Ingolstadt, wo wir dann tatsächlich die ersten 3 Punkte holen konnten, was auch immens wichtig war. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Martin. Also der Tag war echt, echt übel. Man hat sich so gefühlt, irgendjemand hat auch bei Twitter geschrieben, es fühlt sich so an wie Relegation, Entscheidungsspiel, hopp oder top. Ja, wir haben zwar erst den 11. Spieltag gehabt, aber trotzdem hat es sich ja schon irgendwie so vorentscheidend angefühlt. Und ich habe mich immer versucht, in die Köpfe der Spieler hineinzuversetzen, was für ein immenser Druck das für die gewesen sein muss und auch für den Trainer gewesen sein muss. Also gerade zu Hause, wenn man das Spiel, sagen wir mal, unentschieden wäre wahrscheinlich auch zu wenig gewesen, aber wenn man das auch noch verloren hätte, ich glaube, dann wären bei vielen schon die Hoffnungen gesunken, da irgendwie noch was zu holen in diesem Jahr. So kam es aber nicht. Omas Jarec macht durch ein schönes Tor, auch durch einen super Einsatz, wo man ja immer sagen muss, das war echt ein krasser Fehler von dem Ingolstädter Abwehrspieler, der aber, glaube ich, auch relativ jung war und der Trainer wollte ihm auch jetzt keine konkrete Schuld dann geben, aber trotzdem, ja, aufgrund des Fehlers haben wir das 1-0 gemacht und dann auch mit Glück und Verstand dann über die Bühne gebracht. Tobias von uns war im Stadion und hat sich's nicht nehmen lassen, kurz mal seine Sicht der Dinge auf Tape zu bannen und hat uns dieses kleine Snippet hier geschickt. Viel Spaß dabei.
Das Spiel gegen den ersten FC Ingolstadt war auf verschiedenen Ebenen ein super wichtiges Spiel. Einerseits war es ja das erste Endspiel, was im Oktober stattgefunden hat. Und zum Zweiten war klar, wenn Aue dieses Spiel verliert, würde die Stimmung einfach auch im Umfeld und wahrscheinlich auch im Verein selbst kippen. Entsprechend große Anspannung war auch bei den Spielern und natürlich auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zu entnehmen. Umso überraschter war man, als man die Aufstellung gesehen hat. Man startete mit einem erwartbaren 4-4-2-System, das ist ein System, was einfach uns aktuell gut liegt. Man startete mit einem Anthony Barilla in der Innenverteidigung, der aber seinen Job im Laufe des Spiels sehr gut machen soll, der auch gute Flanken geschlagen hat und der gerade auf dem Boden viele Zweikämpfe gewonnen hat. Aber viel überraschender war, dass er mit Dimitri Nazarov und Antonio Jončić im Sturm begann. Und es war, muss man sagen, von Anfang an wirklich auch Feuer in der Begegnung. Das heißt, man hatte früh die ersten Torchancen, glaube ich, schon nach den ersten 2-3 Minuten. Und man wird sich am Ende des Spiels, könnte man sich sehr doll bei Fabian Buncic auf Ingolstädter Seite bedanken, dass es am Ende nicht noch höher ausgegangen ist. Man muss ehrlicherweise sagen, dass der erste FC Ingolstadt einen sehr schwachen Kader auf das Feld gebracht hat. Also es waren viele Spieler, die früher in der dritten Liga nicht regelmäßig gespielt haben. Viele Stammspieler sind verletzt gewesen und man hat auch ganz schnell auch am Kranteln des Trainers an so Schubert gemerkt, dass das Spiel nicht in die Richtung vom ersten FC Ingolstadt lief. Jedoch war doch deutlich zu erkennen, dass häufig die letzten und die vorletzten Pässe nicht angekommen waren. Und dass man die Chancen, die man hatte, in aller Regel halt auch vergeben hat. Das ist halt im Moment die große Schwierigkeit. Aber daran arbeiten wir. Und es war ja auch klar, dass es eher ein Kampfspiel wird und kein Leckerbissen. Entsprechend könnte man aber sagen, dass wir natürlich das Aue eigentlich in allen Belangen überlegen war. Sei es nun in den Pässen, in den genauen Pässen, in den langen Pässen, in den Flanken, von denen halt immerhin 36% angekommen sind, alle Achtung, an den Anzahl der gewonnenen Triplings und auch der Anzahl der gewonnenen Zweikämpfe.
Ja, das war der kleine Bericht von Tobias. Vielen Dank dafür. Wie hast du das Spiel gesehen, Martin? Hast du was gesehen? Du hast gesagt, du warst unterwegs und hast auf dem Handy das Spiel angeguckt.
Genau, ich habe das Spiel größtenteils auf dem Handy gesehen. Und weiß nicht, wie war denn das Wetter in Aue? Eigentlich am Freitag war es auch so geregnet. Also hier hat es unfassbar geregnet und eigentlich überhaupt kein Fußballwetter. Ganz schlimm. Schon vom Anpfiff nass und
Also ich glaube, also so was ich gesehen habe, war es eher trocken, aber halt ja nasskalt, wie es halt im Oktober im Erzgebirge ist. Ja,
ja, also ich habe das Tor gesehen und ich habe dann auch einen großen Teil des Spiels auf dem Handy gesehen, aber es war auch kaum auszuhalten, also diese Spannung und irgendwie so, ja, also war schon sehr, sehr drin vertieft, dass endlich mal dieser Sieg dann kommen muss. Und du hast schon recht mit dieser Vorbesprechung. Das ist so ein typisches Do-or-Die-Spiel, würde man sagen. Ne? Also wo es wirklich auch darum geht, wenn du noch was in dieser Saison erreichen willst, dann musst du das halt auf jeden Fall gewinnen.
Ja,
also und klar, punktemäßig ist man jetzt auch wieder auf jeden Fall dran. Ne? Also die anderen haben halt auch haben auch unten da nicht gewonnen und Sandhausen hat unentschieden gespielt, aber sonst man ist jetzt auf jeden Fall wieder dran.
Genau, und so schnell geht es manchmal im Fußball, ne? Und da kann man vielleicht auch nochmal zurückblicken auf die Spiele. Wir haben ja jetzt nicht nur 3 Punkte in dieser Saison gesammelt, weil wir jetzt den ersten Saisonsieg hatten, sondern wir hatten halt schon 4 Unentschieden auch schon vorher, wo man jetzt auch sieht, die haben auch schon ein gewisses Gewicht. Wenn man sich eben anguckt, gegen wen wir diese Unentschieden geholt haben, da kann man nämlich die Tabelle mal vornehmen und kann sich angucken, gegen St. Pauli haben wir einen Unentschieden geholt, gegen Nürnberg haben wir einen Unentschieden geholt, Regensburg ist auch mit oben dran. Haben wir unglücklich, hätten wir eigentlich auch einen Punkt holen müssen, unglücklich kurz vor Schluss verloren. Gegen Schalke haben wir einen Punkt geholt, gegen HSV haben wir einen Punkt geholt. Also von den ersten 6 Mannschaften haben wir gegen 4 schon gespielt und ich glaube, gegen die ersten 6 haben wir schon insgesamt gespielt und davon haben wir 4 Unentschieden und 2 Niederlagen nur. In Anführungsstrichen. Also das heißt, wir haben auch schon gegen die Top-Teams jetzt gespielt. Und genau jetzt, wir gucken ja dann gleich auf die nächsten Spiele, genauso Spiele jetzt in Rostock, in Hannover, zu Hause gegen Heidenheim, die jetzt gerade so einen Hänger haben. Jetzt zählt es halt. Und jetzt finde ich es genauer, also natürlich wäre es mir viel lieber, wenn wir vorher schon den ersten Saisonsieg geholt hätten, aber umso wichtiger ist jetzt dieser Sieg für mich einzuschätzen, weil man jetzt nämlich genau dieses Momentum hat, genau diesen Spirit und auch dieses Motivationselement, einmal jetzt als Sieger vom Platz gegangen zu sein und jetzt nach Hannover fährt, die, wir gucken gleich auf die Spielvorschau, denen es jetzt echt schlecht geht und die auch mit unten drin hängen, jetzt echt motiviert ist, da was zu holen. Und jetzt sind die Vorzeichen für das Spiel in Hannover genau umgekehrt für mich, weil nämlich Hannover jetzt was machen muss und wir jetzt ganz anders auftreten können, als wir es vielleicht hätten machen müssen, wenn wir das Ingolstadt-Spiel jetzt nicht gewonnen hätten. Deswegen, echt, echt super gekämpft. Man sieht es ja auch, was ich immer wieder finde, wir können es auch nochmal verlinken, diese Emotionen, die so aus diesen NDR-Spieler-Interviews nach dem Spiel so rüberkommen. Die machen das ja jetzt dieses Jahr echt ganz toll, dass sie so, ich glaube, beim letzten Mal 8 Minuten und dieses Mal 11 Minuten Spieler-Interviews relativ ungeschnitten sozusagen hintereinander weg dann online stellen. Und da war eben ein Sjaric, ein Gonta, ein Dimi, ein Martin Mennel, die sich am Ende dann vor die Kameras gestellt haben und dann nochmal ihre Meinung zum Spiel und zu der ganzen Atmosphäre rübergebracht haben. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal ein Riesenkompliment für die Zuschauer, die im Stadion war ja nicht ausverkauft komplett. Also ich glaube, es haben ein paar wenige Plätze gefehlt, was eigentlich enttäuschend ist. Also für die nicht hingegangen sind für so ein Spiel, das ist echt schon krass, da jetzt nicht den Weg da sich auf sich genommen zu haben.
Aber Ingolstadt hat auch nicht viel mitgebracht. Ne? Ingolstadt ist ja auch
das stimmt.
Kleiner Verein.
Das stimmt. Ich glaube, das waren nur 130 oder so, 150 Vereine. Ja. Genau, vielleicht haben die gefehlt. Na gut, dann nehme ich es wieder zurück. Aber was die Heimfans, also was wir dann so in dem Fanblock halt für Stimmung gemacht haben und die Mannschaft angetrieben haben, das war schon echt krass. Und das ist halt genau das, was wir auch gebraucht haben an so einem Freitagabend. Flutlicht, kalt, wir müssen gewinnen, wir stehen mit dem Rücken zur Wand und hauen halt alles raus, hätte jetzt Dima gesagt. So. Und das war echt schon, die Auer Fußballkunst und Auer Fußballschule. Und das hat sich ausgezahlt. Also war echt ein sehr, sehr schöner Fußballabend, wo man mal wieder in Ruhe dann einschlafen konnte danach. Also hätte echt Spaß gemacht. Ja, Highlights vom Spiel oder Auffälligkeiten im Spiel. Das Tor haben wir jetzt ja schon ausführlich uns angeschaut. Rote Karte von Fandrich. Hast du es gesehen, Martin? Was sagst du dazu?
Ich habe dazu keine Meinung. Also Tobias hat uns ja auch noch ein bisschen weiter was erzählt. Er hat es auch nicht gesehen und Marc Hensel hat es auch nicht gesehen und hat dann im MDR heute gesagt, ja, Fandrich hat vielleicht auch einfach eine feuchte Aussprache, was ich ein merkwürdiges Hype-Eingeständnis finde und wie auch immer. Also wenn ihm was nachgewiesen werden kann, dann fehlt uns jetzt der Zweite da im zentralen Mittelfeld, was echt bitter ist, aufgrund von so einer Sperre.
Hast du gelesen, was der Schiri im Nachgang auf den Spielbericht geschrieben hat zu dieser Situation?
Ja, angeblich halt nichts mehr, ne?
Ja, also er hat wohl geschrieben, der Spieler drang in die Intimsphäre des Linienrichters rein. ich finde es übertrieben, was jetzt draus gemacht wird, also auch wie medial das ausgeschlachtet wird. Wie wird es gewesen sein? Weil auch gerade auf Grundlage des Spielberichts oder des Schiri-Berichts am Ende, man hat im Fernsehen das relativ klar gesehen, dass Fandrich ihn nicht bewusst angespuckt hätte, was glaube ich schon sehr, sehr übel gewesen wäre und wo er zu Recht auch eine lange Sperre hätte bekommen. Er ist trotzdem, und das muss man ihm vorhalten, das muss nicht sein, so nah an den Schiri ranzugehen. Ganz egal, ob jetzt wie eindeutig die Foul-Entscheidung oder die Einwurfentscheidung dann vorher war. Und für mich war es auch eine Fehlentscheidung, wie der Schiri dann entsprechend hier gewunken hat. Aber trotzdem, gerade in so einer Situation, 89. Minute, das hat auch jetzt nichts mit Zeitspiel oder so zu tun. In der 89. Minute, dort von auf dem Platz, wenn mein angestammter Sechser da eine Ballsituation generiert, wo der Gegner in Ballbesitz bekommt, dann erwarte ich eigentlich, dass der Sechser seine Füße in die Hände nimmt und auf seine Position irgendwo vor den Strafraum rennt und nicht sich dann in sinnlose Diskussionen mit den Linienrichter einsetzt. klar ist es wahrscheinlich auch Emotionen im Spiel gewesen und klar war er auch aufgeheizt und klar wird wahrscheinlich Fandrich jetzt im Nachgang auch sehen, das muss nicht sein und manchmal passieren halt im Spiel auch Dinge, die nicht passieren sollen, nicht nur auf dem, nicht nur im Fanblock, sondern auch auf dem Platz, aber trotzdem ist es für mich auch so ein bisschen, weiß nicht, wie du siehst, Martin, symptomatisch
dumm.
Für das Spiel, ja, aber auch für die Saison auch von Clemens Fandrich, der mal milde ausgedrückt jetzt nicht die beste Saison spielt, in einigen Spielen auch schon entscheidende Fehler gemacht hat, dem Grunde nach einer der letzten Sechser jetzt ist, nach der roten Karte von Mesoguem, nach dem Ausfall von Riese, jetzt ja mit Sam Schreck da auf der Sechserposition spielt, der übrigens auch ein finde ich, gutes Spiel gemacht hat gegen Ingolstadt. Dann jetzt so eine dumme Aktion einfach zu machen, das ist halt ärgerlich. Trotzdem ist es auch nicht so eine dumme Aktion, wie wenn er den Linienrichter da in der 89. Minute ins Gesicht gespuckt hätte. Und das war es halt auch nicht. Und das hoffe ich einfach, dass der DFB oder DFL oder wer auch immer da über die Strafe entscheidet, das irgendwo mit einfließen lässt.
Aber die Vereinsverantwortlichen von Aue machen jetzt gerade nicht unbedingt kluge Sachen, indem sie sich so über Schiedsrichterassistenten und Schiedsrichter äußern.
Das stimmt.
Das muss
stimmt.
Man an der Stelle schon nochmal sagen, dass auch ein bisschen das auf einen selber zurückfällt und man ja auch mit dieser Darmstadt-Nummer irgendwie so ein bisschen schon auch vielleicht einen gewissen Ruf hat, der einem nicht so lieb ist.
Ja, ich glaube, es passt natürlich jetzt auch gut ins System, einen Dritten für die aktuelle Lage so ein bisschen mitverantwortlich zu machen. Ja, also ich glaube, man würde jetzt nicht sagen, man steht da unten drin, weil der DFB schlechte Schiris schickt und immer gegen Aue entscheidet. Ich glaube, das würde kein Vereinsverantwortlicher sagen, sondern nur eine gewisse Mitschuld auch den Schiris mitgibt. Und das finde ich auch übertrieben. Und das unser Aue-Podcast-Freund Max hat es ja auch in einem Tweet heute nochmal geschrieben. Das ist, glaube ich, kontraproduktiv, sich so in der Öffentlichkeit jetzt gegen die Schiris und gegen den DFB zu positionieren, auch gerade als Vereinsverantwortliche, weil das A, nie was bringt und B, uns in zweifelhaften Situationen unterbewusst immer in eine schlechte Lage bringt, weil Schiris immer wissen, Achtung, wir sind hier unter Beobachtung und dieser Verein hat etwas gegen uns, Schiris hat etwas gegen uns als DFB, bringt nie was, ist so ein bisschen natürlich auch ein bisschen dieses Galliertum, das kleine Dorf, was sich gegen die Großen aufbahrt, immer und immer wieder, was man ja auch in anderen Dingen sieht. Vielleicht gehört es zu unserer DNA dazu, Martin, aber klug finde ich es tatsächlich auch nicht. Da kann man anders mit umgehen.
Unprofessionell könnte man auch sagen an der Stelle.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch jetzt wieder ein Sechser, hat er gerade gesagt, der uns jetzt fehlt. Ja, und man hat, glaube ich, schon mit Sam Schreck, das sind, glaube ich, Lieblingspositionen, die Sechserposition jetzt auch nicht ist, eigentlich nur noch einen, der jetzt spielen kann. Weiß nicht, wie weit Philipp Riese ist, ob er jetzt schon wieder einsatzfähig ist. Man würde es ihm eigentlich gönnen, wenn er spielen kann, natürlich gerne, aber nicht, dass er jetzt irgendwie Harakiri-Geschichten macht und sich irgendwie fit spritzen lässt, nur damit er dann irgendwie wieder einsetzbar ist. Da bin ich echt mal gespannt auf die Aufstellung, wer dann diese zweite Sechserposition einnimmt. Positiv gesagt, wir haben einen breiten Kader, wir haben viele Leute da, die auf der Bank auch sitzen. Vielleicht ist es eine Chance für Jan Hochscheid. Also ich würde mich ja freuen, wir sind ja beide wieder in Hannover zusammen, dann beim Spiel auch live dabei, Jan Hochscheid mal wieder live zu sehen. Vielleicht ist das ja eine Chance dann für ihn, ins Team wieder zu rutschen. Naja, gut, was ist sonst noch hängen geblieben zum Spiel gegen Ingolstadt? Ja, die tolle Fan-Unterstützung habe ich auch schon angesprochen, hat sich jetzt auch nicht bei mir mindern lassen, diese Euphorie den Fans gegenüber durch das Banner. Die Fanszene hat einen Banner gehangen, nicht verhandelbar, sofort Corona-Maßnahmen abschaffen jetzt oder so. Ist so ein bisschen, Martin, kennst du unseren abgewandelten Spruch, Aufstieg jetzt, wurde hier abgewandelt von der Fanszene, Corona-Maßnahmen abschaffen jetzt. Weiß nicht, ob man in der Zeit, wo die Inzidenzen steigen, wo die Krankenhauszahlen steigen, wo jeder schon wieder irgendwie unterbewusst damit rechnet, dass Kitas schließen, dass Krankenhäuser überfüllt werden, dass man selbst irgendwie in Quarantäne muss, weil man irgendwelche Kontakte hat in einer Region mit, glaube ich, unter 50% Impfquote. Ob man dann von Corona-Maßnahmen reden soll, die man jetzt alle abschaffen soll, finde ich jetzt nicht ganz passend, aber gehört vielleicht eben auch zu diesem Thema mit dazu. Okay, Dann gab es aber noch die personelle Entscheidung auf der Pressekonferenz. Pavel Dotschev ist zurück. Yippee-yay, Pavel Dotschev, unser Aufstiegstrainer 2015-16, den Aufstieg in die zweite Liga wieder geschafft. Wie hast du es wahrgenommen? Du hast es wahrscheinlich auch dann relativ schnell erfahren, Martin. Wie war deine erste Reaktion darauf?
Ich hätte es ja schon früher erwartet. Wir hatten ja auch schon darüber spekuliert, ob er jetzt nicht nach seinem Engagement aus Duisburg dann zu Aue geht. Vielleicht konnte man sich da auch nicht einigen auf eine Vertragsauflösung oder so, was ja auch dafür sprechen würde, dass er erst offiziell zum 1.11. anfängt. Ja. Und die Situation ist natürlich interessant, dass er im Prinzip dann seine Lizenz hinhält und Carsten Müller dann auch wieder komplett ins Nachwuchsleistungszentrum zurückgeht. Und aber ich glaube schon, dass es halt eine gute Lösung ist, weil auch Pavel Dotschev bei Helge Leonhardt ein sehr gutes Standing hat und auch in der Fanszene. Und das heißt halt nicht, dass er beim ersten Misserfolg direkt wackelt. Das sehe ich also so ein bisschen das Problem, dass eigentlich aus so einem heißen Stuhl keiner auch gerade anfangen will in Aue. Und wir wünschen uns ja schon eigentlich seit Jahren einen Sportdirektor. Es ist halt die Frage, wie viel er dann im operativen Geschäft dann auch entscheiden darf. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie viel ist dann noch Einfluss des Präsidiums, des Präsidenten und wie viel kann überhaupt die sportliche Leitung dann entscheiden. Aber ich finde ja eine Aussage von Helge Leonhardt bei der Pressekonferenz interessant. So, er hat so sinngemäß gesagt, er brauchte einen, der sich jetzt von morgens abends bis spät ums Sportliche kümmert. Und es klang halt so ein bisschen so, als ob das jetzt bisher nicht so der Fall war. Und das hat mich so ein bisschen aufhorchen lassen. Ich weiß nicht, ob ich ihn an der Stelle halt richtig verstehe. Aber es ist ja auch nach wie vor noch so, dass Mark Hensel noch in der Schule arbeitet. Und da ist wahrscheinlich auch mit Pavel Dotschev jetzt die pragmatischste Lösung, ihn dann zu engagieren.
Also ich finde es halt die perfekte Lösung für die Vereinsverantwortlichen. Und würde auch sagen, solche Entscheidungen, ob sie jetzt erfolgreich waren und richtig waren oder nicht, lassen sich dann immer natürlich im Fußballgeschäft auch nachträglich erst bewerten. Aber in der jetzigen Situation ist es halt doch für alle und gerade auch für Helge Leonhardt die beste und auch logischste Entscheidung von allen. Und wir hatten es ja, glaube ich, in der letzten Folge auch so besprochen. Helge ist angezählt bei uns kleingeschrieben, also sozusagen in der Fanszene aufgrund seiner Entscheidungen. Ob es jetzt seine persönliche Entscheidung war, aber er hält natürlich auch als Vereinspräsident dann den Kopf dafür hin. Personelle Entscheidungen, der Trainer im Sommer, die Abgänge im Sommer. Das heißt, man kriegt es ja auch in den Communities so mit. Er ist angezählt und hat sozusagen auch, ja, vielleicht nicht bewusst, aber doch auch Fehler eingestanden und muss natürlich jetzt eine Lösung dieses Problems präsentieren, wo er ein gewisses, ja, gewisse Aktien wieder zurückbekommt. Und ich glaube, da ist Pavel Dotschev einfach die perfekte Lösung, wo er sich etwas beruhigter jetzt zurücklehnen kann und auch sagen kann, auch tatsächlich, was auch immer passiert jetzt in den nächsten Wochen, das war doch von allen die angedachte perfekte Lösung. Weil A, es ist ein bekannter Trainer, den wir jetzt bekommen. Er ist ein Sympathieträger, er ist nicht im Bösen gegangen, was auch nicht so häufig auftritt bei Aue-Trainern. Er hat ein sehr, sehr gutes, auch sehr persönliches, glaube ich, freundschaftliches Verhältnis sogar zu Helge Leonhardt. Die Fanszene insgesamt, ja, wie gesagt, zusammenfassend, mag ihn. Und er kann tatsächlich auch diese Position, die offene Position des Sportdirektors besetzen, die ihm vielleicht auch jetzt hier in so einer Trainer-Sportdirektor-Kombination gut passt, weil in den letzten Jahren hat er ja tatsächlich eher nur Drittligisten trainiert, auch eher nicht groß erfolgreich, will ich mal sagen. Also er hat ja eher dann Mannschaften gehabt, die gegen den Abstieg gekämpft haben, die dann zwar erfolgreich auch immer gerettet hat, aber ich glaube, so der Anspruch ist das ja nicht insgesamt jetzt hier für Aue. Aber ich glaube schon, dass er Helge in der täglichen Arbeit unterstützen kann. So breit unser fußballerischer Kader ist von den Spielern her, so mager ist unser Trainerstab ja, wenn man sich jetzt nochmal anguckt, wen wir an Co-Trainern, an Analysten, von Psychologen will ich gar nicht anfangen, irgendwie haben. Da sind wir echt spärlich aufgebaut. Und ja, wenn es darum geht, eine neue Mannschaft zusammenzustellen, vielleicht im Winter nochmal nachzulegen, Spielerverträge, was ein großes Thema sein wird, was wir uns in der nächsten Folge mal angucken werden, weil einige namhafte Spieler bei uns haben nur noch Vertrag für dieses Jahr. Das sind alles spannende Dinge, wo, glaube ich, insgesamt der Verein sehr viel zu tun hat und im Endeffekt es eine sehr gute Entscheidung, zum jetzigen Zeitpunkt eine sehr gute Entscheidung ist, Pavel Dotschev hier zurückzuholen. Ob es dann wirklich auch von Erfolg gekrönt ist, das können wir halt erst mal spätestens oder frühestens Ende des Jahres oder Ende der Saison dann sehen. Aber ich bin guter Dinge. Also ich fand es eine gute Lösung.
Ein Bekannter hat mir noch geschrieben, guck mal, wir haben schon einen Trainer für die dritte Liga geholt. Ja, das ist natürlich auch böse. Ich meine, er hat in Aue in der zweiten Liga auch in der schwierigen Phase die Mannschaft gehabt. Und ich glaube einfach, der Kader, den wir zu dem Zeitpunkt, als er als Trainer waren, hatten, war auch einfach vielleicht nicht gut genug, auch um sich in der zweiten Liga zu etablieren. Also, und man ist in der ersten Saison ja schon relativ glücklich drin geblieben.
Ja. Ja, also selbst wenn, ne? Ich mag noch nicht dran denken, aber selbst wenn, Auer muss gucken, dass sie gute, fähige Trainer bekommt, Auer muss gucken, dass sie bezahlbare Trainer bekommen. Und wenn es so sein sollte, dann finde ich tatsächlich auch es eine gute Lösung, dann in die dritte Liga mit Pavel Dotschev zu gehen. Also schlechte Zahlen hat er dort für uns nicht produziert. Und dass er
in der Liga in Rostock war er auch. Ist,
genau, also er hat auch einen anderen Verein gute
in Rostock Liga. War er auch sehr beliebt, so. Da haben sie auch eher Unverständnis dafür da sein lassen wurde. Und da hat es ja auch Jens Hertel am Anfang relativ schwer.
Ja. Es wird ja immer davon gesprochen, Interimstrainer auf dem Papier, dass das der DFB auch so mitmacht, ne? Also so eine Pseudo-Lösung, das finde ich auch mal ganz spannend, aber scheinbar funktioniert es ja. Was ich aber auch noch spannend finde, es wird ja immer davon gesprochen, dass Dotschev nur so lange dann Trainer wird, bis Marc Hensel dann seinen Trainerschein hat und damit fängt er jetzt, also jetzt aktueller Stand habe ich jetzt gehört, irgendwann im Winter sogar schon an, also jetzt im oder Winter Frühjahr dann an, aber er hat mich da auch mal eingelesen, er muss da noch, wusstest du das, ein Assessment Center machen. Also er muss da noch durch so einen Bewerbungsprozess, weil ich glaube beim letzten Mal in der Folge hat man ja auch schon gesagt, dass die Plätze rar sind, also irgendwie nur, weiß nicht, 20, 24 Plätze für diesen Fußballlehrer dann irgendwie pro Jahr frei sind und ja, zugegebenermaßen ist wahrscheinlich der Run auf
der LKW-Führerschein ist schwierig.
Der LKW-Führerschein ist, glaube ich, leichter zu machen, als dort einen Platz zu ergattern. Ich glaube, da muss Helge auch im Hintergrund, jetzt hat er leider jetzt nicht die besten Fürsprecher beim DFB wahrscheinlich gerade aktuell, aber natürlich traue ich Marc Hensel mit seiner Vorbildung und auch mit seinem pädagogischen Ansatz ist auch zu super leicht durch dieses Assessment Center zu kommen. Aber das ist, glaube ich, auch ein Moment, wo ich nicht mit Marc Hensel tauschen würde, in diesem Moment, wo du dann in Frankfurt ein mehrtägiges Assessment Center durch musst. Ja, bin mal gespannt, aber auch da drücken wir natürlich alle Daumen. Wir werden das noch weiter begleiten. Gut, dann, Pavel Dotschev, herzlich willkommen nochmal zurück von unserer Seite. Gucken wir mal auf die nächsten Spiele. Und ich hatte es gerade schon gesagt, wir sind heiß auf Hannover 96. Ich bin mal wieder im Stadion. Martin, du bist natürlich bei den Auswärtsspielen bist du ja häufig dabei. Bist auch wieder mit im Stadion. Ich hatte es vorhin schon gesagt, also ich freue mich riesig, auch gerade mit diesem Heimsieg jetzt im Rücken, auf einen Gegner zu treffen, der aktuell relativ schwach ist. Wie schätzt du das Spiel ein? Bist du euphorisch oder denkst du, da holen wir nichts?
Also ich würde mal sagen, Hannover 96 hat vor 10 Jahren noch international gespielt und ist natürlich weit, weit, weit weg von diesem Bundesliga-Verein, den sie mal waren. Und wenn man sich auch den Kader anguckt, der wird einfach immer schlechter. Also Hannover 96 hat kaum noch eine Substanz über. Und ja, also ich sehe schon, dass es halt ein normales Zweitliga-Duell ist und man eigentlich auch mit denen mithalten kann. Ja, klar haben die noch irgendwie Leute, die man kennt, Dominik Kaiser oder Lukas Hinterseher oder Marcel Franke noch, der auch früher bei Halle war. Ja, aber so, es ist halt insgesamt was drin Ja, es wäre auch wichtig, dass man da was holt. Und die Bilanz ist ja auch nicht allzu schlecht. Entgegen meiner Erwartungen haben wir da ja auch schon durchaus mal gegen die Punkte geholt.
Genau, also Bilanz haben wir mal rausgesucht. Wir mussten uns ja auch an der Stelle nochmal viele Grüße an Tobias jetzt selbst um die Statistiken kümmern. Die sind natürlich jetzt nicht so professionell aufbereitet, wie ihr es sonst gewohnt seid von Tobias. Aber Ein paar Statistiken haben wir. Ja, 6 Spiele in der dritten Liga, in der zweiten Liga gegen Hannover 96 haben wir rausgesucht. Dabei gab es ein Auer-Sieg, das war ein Heimspiel, 2 Niederlagen in Hannover und dann gab es 3 Unentschieden und eines davon auch in der letzten Saison, in der Corona-Saison. Ich glaube, das war auch ohne Zuschauer, wo wir 0-0 geholt haben. Ich glaube, Tom Baumgart ist noch kurz vor dem Schlusspfiff vom Platz geflogen. Aber auch damals haben wir 0-0 in Hannover geholt. Und wenn man sich die Spiele anguckt, die Hannover jetzt aktuell schon gespielt hat, also ja, 3 Siege, 2 Spiele, 6 Niederlagen. Zu Hause auch nur 2 Siege geholt, 3 Niederlagen kassiert. Zum Beispiel gegen Rostock relativ klar und deutlich, relativ am Anfang der Saison 3-0 verloren. Dann in Dresden 2-0 verloren, in Darmstadt 4-0 verloren. Also sie schießen auch relativ wenig Tore. Also trotz eines Lukas Hinterseers, eines Weinand vorn, spielt Marvin Ducksch noch in Hannover eigentlich?
Ich glaub, der ist doch gewechselt, der ist doch jetzt bei
Bremen. Niklas Füllkrug ist gewechselt, oder? Nach Bremen.
Ducksch ist für 3,5 Millionen nach
Bremen gewechselt.
Bremen gegangen. Okay. Und Ducksch hat ja auch schon 5 Tore gemacht bisher.
Genau. Ja, also ich glaube, auch vorn drin sind sie echt schwach. Sie also schießen nur 0,7 Tore pro Spiel. Und das ist eher ein Punkt, wenn sie mal gewinnen, dann gewinnen sie auch hoch. Also haben zum Beispiel 3-0 in Kiel gewonnen. Oder gut, 2 Tore geschossen gegen St. Pauli. Also sie können auch gegen die großen Mannschaften auftrumpfen. Aber zuletzt auch, ja, relativ deutlich gegen Jan Regensburg verloren. Davor, glaube ich, unglücklich in der Nachspielzeit gegen Schalke 1-0 zu Hause verloren. Das heißt, ja, viele Spiele auch ohne eigenes Tor. Und ich glaube, das kommt unserer Spielweise gut entgegen, weil ich sehe eher Probleme bei uns in der Defensive. Und wenn wir da trotzdem mit einer guten Defensive auch relativ motiviert und trotzdem auch relativ defensiv da beginnen und den Gegner erstmal kommen lassen, können wir, glaube ich, sehr, sehr gut unsere Stärken in der Offensive ausspielen mit unseren schnellen Stürmern. Also ich bin, ja, man hört es vielleicht, ich bin super heiß und ich glaube, wir können was holen. Also mein Tipp, wir gewinnen das Ding 2-0 in Hannover. Was denkst du?
Ja, wobei ich verstehe halt auch deren Aufstellung nicht. Die haben Dominik Kaiser auf der Bank, die haben Sebastian Kerk auf der Bank, die hatten Maximilian Bayer jetzt auf der Bank, auch ein richtig guter Stürmer, den sie, glaube ich, von Hoffenheim ausgeliehen haben. Das ist alles ein bisschen merkwürdig da und ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich gewinnt, aber so ein bisschen ein dreckiger 0-1-Auswärtssieg ist schon schön.
Ich bin heiß, ich fahre mit meinem Nachbar auch dahin, der wohnt hier über mir. Viele Grüße an Peter, ich klopfe gleich mal an die Decke. Fahre mit einem 96-Fan, deswegen tauschen wir uns da schon häufig aus und ja, hoffe natürlich, dass es hier dann für mich Grund gibt, in den nächsten Wochen immer mal wieder beim Nachbarn zu klingeln und immer mal wieder an die Niederlage zu erinnern. Also das wird gut. Ich glaube, zum Spiel ist noch zu sagen, 2G, was ja hier im Norden auch üblich ist, jetzt hier auch St. Pauli ja 2G, ich glaube Bremen auch 2G, HSV 2G. Denkst du, Martin, das ist irgendwie ein Thema? Also ich kenne es ja hier von St. Pauli, weder Dresden hat Tickets hier abgegeben, also haben alle Tickets zurückgegeben und sind nur mit ein paar Hanseln hier angekommen. Rostock hat komplett das gesamte Kontingent wieder zurückgegeben. Haben gar keine Fans jetzt bei St. Pauli gegen Hansa mit am Wochenende mit dabei gehabt. Glaubst du, bei uns in der Fanszene ist das auch ein Thema, dass man sich geschlossen gegen eine Reise nach Hannover entscheidet?
Also ich weiß es nicht. Ich finde es aber schade, dass man jetzt gerade in einer Situation, wo auch eine Mannschaft einen brauchen könnte, man absehbar halt darauf verzichtet zu spielen, zu fahren oder halt fahren zu können. Sagen wir mal so, ich finde das schwierig. Es ist ja auch jetzt abzusehen, dass es bei immer mehr Auswärtsspielen halt so sein will. Und ich finde halt auch die Kommunikation des Vereins bei Heimspielen da schwierig, dass man halt sagt, da wir die Gesellschaft nicht spalten wollen, laden wir alle Fans unter Einladung der 3G-Regeln uns zu unterstützen, um zusammen mit der Mannschaft im ersten Saisonsieg einzufahren und jeder ist willkommen und so weiter. Also ich finde, die Kommunikation vom Verein könnte dann jetzt ja auch mal sein, ja, wenn ihr zu überzeugen seid, dann kommt halt mit oder lasst euch halt noch impfen oder was weiß ich. Also so, ich finde das halt ein ziemliches Rumgeeiere an der Stelle, auch wenn man so die Aussagen dazu von Michael Vogt liest, der halt irgendwie 3G für Heimspiele gut findet und auch allen Spielern aber auch gesagt hat, soll nicht ruhig impfen lassen, aber man will ja den Leuten irgendwie da nicht Druck machen oder so. Also am Ende ist es halt eine persönliche Gesundheitsentscheidung, ob man sich impfen lässt oder nicht. Und ich kann halt nur sagen, ja, wer es nicht macht, der muss dann vielleicht auch mit den Konsequenzen leben am Ende.
Aber meinst du nicht, dass auch so eine Aussage auch getrieben wird aus wirtschaftlichen Gründen? Also was passiert denn, wenn jetzt tatsächlich Aue 2G einführen würde? Was unter uns jetzt ja auch kein anderer ostdeutscher Verein jetzt irgendwie in also es passt ja sozusagen auch so unter uns ja, zur Einstellung das, so dann da, eben. Und ich glaube halt schon, dass jeder Euro hier zählt und auch aus wirtschaftlichen Gründen der Verein hier die 3G-Regel favorisiert.
Ja, aber dann muss ich nicht von irgendwie Spaltung der Gesellschaft reden. Also die gibt's halt vorher wahrscheinlich auch schon, die sieht man jetzt halt und ist bitter genug, ja, dass man da so große Diskussionen drum hat. Und ich glaube, klar, es ist eine wirtschaftliche Entscheidung und die wirtschaftliche Entscheidung ist ja auch, man den Fans gesteht man es zu und den Spielern sagt man, ja, lasst euch impfen, weil es für uns halt ein geringeres Risiko ist. Und ich glaube auch, jeder, der irgendwie gut beraten ist, trifft dann für sich die Entscheidung, ich möchte mein persönliches Risiko reduzieren. Und ja, dass es auch in Sachsen funktionieren kann, sieht man ja auch im Vogtlandkreis. Da sind ja auch fast 70% geimpft, ja. Und warum ist es so? Weil der Impfstoff früh verfügbar war. Also irgendwie ist es halt auch so eine Diskussion, die kann man nur führen, wenn man auch in einem Überfluss lebt. Oder in einer Ermangelung von, sagen wir mal, der Problembewusstsein, ja. Also ist. Ich finde es immer noch krass, auch so, wenn man dann so die Diskussionen hört, ja, es stirbt ja keiner dran oder so, wo ich dann auch mal so denke, also wenn über 10% von der Bevölkerung in einem Landkreis schon infiziert waren, dann ist es halt einfach ein Riesenproblem, ja.
Ja, und ich glaube, jeder von uns kennt Fälle, die infiziert waren und damit meine ich nicht die einfach Infizierten ohne Symptome, sondern eben schon krasse Fälle und ich bin mir auch relativ sicher, jeder von uns hat Fälle im Bekanntenkreis, wo wirklich auch Freunde, Kollegen gestorben sind. Und ja, ich glaube, wir wollen jetzt, glaube ich, hier nicht auch die Diskussion über Grippe oder Nicht-Grippe dann irgendwie eröffnen. Aber ja, es ist nicht meine Lieblingskrankenkasse, aber die AOK, glaube ich, hat es ganz gut an einem Werbebanner, das hast du uns darauf hingewiesen, im Stadion ja auch tatsächlich angebracht, als Bandenwerbung, denn sie schreibt, Impfen rettet Leben. Und das war früher so und ist aktuell so und wird auch in Zukunft so sein. Deswegen sage ich nicht oft, aber hört auf die AOK und lasst euch impfen. Okay, ja, auch da. Es ist jetzt Stand Montagabend. Wir wissen nicht, ob es irgendwelche Initiativen gibt, nicht nach Hannover zu fahren. Auf alle Fälle wollen wir die Initiative drehen und sagen, macht euch auf den Weg nach Hannover. Ich glaube, es passt auch gut von der Zeit, so Samstagnachmittag, 13:30 Hannover ist überraschend eine doch auch recht schöne Stadt, kann ich auch nur sagen. Also man kann auch nochmal drumherum ein bisschen was sehen. Das Stadion, finde ich, ist ganz schön gelegen am Maschsee, wo es auch Biergärten gibt, die dann hoffentlich auch bei schönem Wetter, was auch angesagt ist, geöffnet sind. Also lasst uns doch eine schöne Auswärtsfahrt draus machen. Lasst uns die Euphorie aus dem Heimspiel mitnehmen und lasst uns dafür sorgen, dass viele, viele hunderte Auer-Fans dann in Hannover im Stadion sind. Und diesen Spirit, den Gonter, den Dimi, den Mennel, den Omas Jaric beschrieben habt, guckt euch die Videos nochmal an, wie begeistert die von dieser Our-Fan-Initiative waren und von dieser Atmosphäre waren. Lasst uns die jetzt nicht nur zu Hause erzeugen, sondern auch auswärts. Ich glaube, jeder spricht davon, wir schaffen es nur zusammen, ist immer so der Leitspruch, oder wir halten zusammen. Lasst uns auch hier zusammenhalten und gemeinsam die Mannschaft nach vorn schreien. Egal ob oberkörperfrei und mit in Martins Sprache irgendwie dummen Aussagen auf den Zaun oder einfach nur so im Block. Ist auch ganz egal. Wir wollen einfach die Mannschaft unterstützen. Genau, dann werden wir mit einem Auswärtssieg nach Hause kommen und werden zum nächsten Heimspiel antreten. Dann Anfang November gegen unseren, ich kann es ja sagen, auch Angstgegner Heidenheim. Wobei wir ja auch schon gute Spiele gemacht haben gegen Heidenheim, gerade zu Hause, nämlich in der letzten Saison ein 2:1. Martin, kannst du dich da erinnern? Warst du im Stadion vielleicht sogar?
Nee, ich war nicht im Stadion. Es waren irgendwie 500 Dauerkarteninhaber da. Es war im Oktober. Und es müsste doch auch das letzte Spiel mit Zuschauern gewesen sein von Aue, ne? Letztes Jahr, so, das war Oktober noch. Es gab noch das Kiel-Spiel. Da waren noch 1000 Leute sogar. Aber ja, Heidenheim, das ist ja irgendwie der Traumaverein von uns allen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir mal auswärts da waren und das Spiel dann abgebrochen wurde, wegen Regen und so. Und ja, Heidenheim, ja, die werden uns, glaube ich, immer verfolgen in dieser Liga.
Ja, also bisher 12 Spiele in der zweiten Liga gegen Heidenheim. Von den 12 Spielen nur 2 Siege für Aue, 4 Unentschieden. Und die Hälfte der Spiele haben wir tatsächlich verloren. Trotzdem, finde ich, passt auch die aktuelle Zeit und Lage dazu, jetzt gegen Heidenheim zu spielen. Hatten am Wochenende eine Niederlage. Helf mir, Martin, wo haben sie gespielt?
4:0 beim 1. FC Nürnberg und davor haben sie 2:4 zu Hause gegen St. Pauli verloren und davor haben sie 0:3 in Bremen verloren. Also die haben gerade so ein bisschen auch die Kacke am Dampfen, muss man so zu sagen. Und jetzt spielen sie gegen Schalke. Ne? Schalke ist gerade auch on fire. Also kann gut sein, dass sie mit 4 Niederlagen in Folge dann gegen uns antreten.
Ja.
Also und wenn man jetzt auch mal auf ihre Ergebnisse guckt, die haben eher gegen die schwächeren Teams gewonnen. Die haben gegen Sandhausen gewonnen, die haben gegen Dresden gewonnen, gegen Darmstadt und gegen Ingolstadt. Und ja, also das ist durchaus auch gerade zu Hause ein Duell auf Augenhöhe. Mhm. Was man noch zur Mannschaft sagen kann, der ewige Marc Schnatterer ist nicht mehr da.
Spielt jetzt in Mannheim, glaube ich.
Spielt jetzt bei Waldhof Mannheim.
Ja.
Und Frank Schmidt hat seinen Vertrag verlängert.
Bis 2075.
Ich glaube bis 2027 und dann wäre er 20 Jahre Trainer. Und er ist ja auch der einzige Trainer, den die überhaupt hatten, seitdem die erste FC Heidenheim heißen.
Schon krass, ne? Also ja, mit Abstand dienstältester Trainer, oder? In den Bundesligen insgesamt.
Ja,
Christian Streich noch, oder? Der könnte da rankommen.
Nee, der ist nicht seit 2007 Trainer.
Ja, ja, klar, aber der nächste wäre dann Christian Streich, ja.
Kennst du die Doku mit Aljoscha Pause?
Ja,
Trainer. Da wird er richtig gut porträtiert. Da sieht man auch, wie besessen er eigentlich ist von dem ganzen Spiel. Und also, ich finde ihn einfach auch einen super sympathischen Typ. Natürlich ist er bei einem Verein, den wir überhaupt nicht leiden können, aber er steht doch auch wie kein anderer für diesen Verein, der ja auch eher bodenständig immer noch ist.
Ja, ich glaube, es passt halt so wie Arsch auf Eimer, ne? Wie man sagt. Also ich glaube, weder Heidenheim hätte noch so einen Erfolg ohne Frank Schmidt. Und auch wenn Frank Schmidt woanders hingegangen wäre und Angebote waren ganz, ganz bestimmt in den letzten Jahren da, wenn er zu einem anderen Profiverein, vielleicht auch Erste Liga gegangen wäre, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das auch nicht funktioniert hätte. Ne? Es funktioniert halt auch so. Und das sind so Geschichten, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit dem Präsidenten dort in Heidenheim. Wenn das halt so eine Harmonie ist und auch natürlich dann auch der sportliche Erfolg mit dazukommt, der ja dann auch auf dieser Harmonie beruht, passt halt auch, ne? Selten im Profifußball, aber umso schöner, dass es das noch gibt. Ja. Aktuell 11. Platz, 4 Siege, 1 Unentschieden und 4 Niederlagen, mit dem Momentum eher aktuell nach unten durchgereicht zu werden. Deswegen perfekter nächster Heimspielgegner, auch ganz egal, wie jetzt das Spiel gegen Schalke für Heidenheim ausgeht oder auch in Hannover. Kommt wieder ins Erzgebirgsstadion und unterstützt den Verein. Dann gegen Heidenheim. Tim Kleindienst sollten wir mit erwähnen, der, glaube ich, bekannt ist für seine vielen Tore in Heidenheim. Dieses Jahr auch schon wieder 4 Tore und eine Vorlage. Auf den sollten wir ein bisschen aufpassen. Aber Martin hat vorhin gerade die Ergebnisse der letzten Spiele angesagt, mit jeweils immer 4 Gegentore. Also ich glaube, da können sich auch unsere Stürmer dann mal warm schießen und ja, mal paar Dinger reinhauen. Okay, ich gucke auf unsere Liste, Martin. Helge der Woche haben wir noch, aber haben wir sonst irgendwas noch vergessen? ohne den Organisator Tobias immer etwas freihändig.
Wir sind immer so ein bisschen verwirrt, aber nee, ich glaube, zu Heidenheim haben wir auch viel gesagt. Ist auch mal wieder kein Freitagabendspiel, also vielleicht kann ich auch mal schaffe ich es auch mal wieder hin. Ist zumindest geplant.
Ich glaube, Sonntagnachmittag spielen wir gegen Heidenheim, ne?
Ja.
Glaube ich, ja. Genau, also auf ins Erzgebirge mal wieder. Gut, dann beenden wir doch die Folge mit dem, ja, mittlerweile legendären Helge der Woche. Hast du was gefunden, Martin? Ich hätte sonst was.
Ja, also er ist relativ still. Der ist ja auch so still, dass ich Nachrichten bekomme auf meiner Twitter-App. Helge Leonhard hat seit langem mal wieder was getwittert. Und er hat einen Tweet geschrieben, Aue Präsident Leonhard zur Deutschlandverpflichtung. Der Verein wird qualitativen Sprung machen. Ich glaube aber, dein Vorschlag zielt auf das Gleiche hinaus. Und zwar, du hast ja den Post von Instagram nominiert, ne?
Ne, das hatte sogar auch ein User gepostet. Also vielen Dank auch dafür. Also wenn ihr auch immer was findet von Helge, natürlich, wir können jetzt auch nicht Tag ein, Tag aus das Internet überwachen. vielen Dank für die Hinweise, wenn ihr was findet. Aber es geht auch um die Pressekonferenz nach dem Ingolstadt-Spiel, wo Helge Leonhard dann entsprechend die Bekanntgabe von Bawie Doczew durchführt. Aber auch dann, also wer sie noch nicht gesehen hat, auch sehr empfehlenswert, diese Pressekonferenz, auch mit sehr emotionalen Worten. Erstmal Carsten Müller dankt, im Übrigen auch Carsten Müller mit einem sehr sympathischen Auftritt auf der Pressekonferenz, also auch sehr, sehr nahbar und auch sehr klar in seinen Aussagen zur Analyse des Spiels. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch mit motivierenden Worten und so, also super Typ. Aber dann hat Helge Leonhard das Wort an sich gezogen und hat dann nochmal in seiner gewohnten Art und Weise erstmal Carsten Müller dafür gedankt, für seinen Dienst, den er sich jetzt in dieser schwierigen Zeit gestellt hat, in den Dienst der Mannschaft, in den Dienst des Vereins. Also das war schon so, wie wenn bei der Armee
hat er nicht irgendwas noch zur Partei gesagt?
Besondere Ehrenzeichen vergeben wird. Also so hat sich das angefühlt. Und General Helge hat die Ehrenmedaille verteilt an Carsten Müller und hat das mit den Worten generiert. Und das wäre mein Helge der Woche. Carsten Müller hat den Parteiauftrag ausgefüllt. Und das ist dann ja auch schon mal wieder passt zum Duktus von Helge, dass er da wieder so ein Politik- bzw. Militärsprache dann an sich zieht und aus früheren, längst überwundenen Zeiten einen Satz an sich bringt, wo noch mit Parteiaufträgen gearbeitet wurde. Und ja, vielleicht führt er den Verein wie eine Partei, wie seine Religion. Und ja, da gibt es eben jemanden, der entscheidet und der Aufträge verteilt. Und Carsten Müller hat diesen Auftrag voller Bravour angenommen und ausgefüllt. Und
vielen Dank
sehr,
dafür.
Sehr emotionale Pressekonferenz auf jeden Fall. Deswegen, der Auftrag, des Parteiauftrags, die Ausführung des Parteiauftrags ist unser Helge der Woche.
Ich würde auch noch den Text von dem Instagram-Post noch vorlesen. Ab 1. November hole ich Pawie Doczew zurück ins Erzgebirge. Er wird dort sportlicher Leiter und mich voll unterstützen. Glück auf, Presi. Dann zwei gekreuzte Hämmer. Das ist doch Helge, wie man ihn.
Und ich glaube, das ist auch jetzt, genau, und ich glaube, das ist jetzt auch nicht mal groß dahergeholt, einfach so dahingeschrieben. Ich glaube wirklich, das ist eine One-Man-Show gewesen, wo Helge auf Grundlage der ganzen Dinge, die passiert sind, die Entscheidung getroffen hat, wir holen jetzt Doczew zurück. Und wie gesagt, ich kann es auch nachvollziehen und finde es auch eine gute Entscheidung. Aber ich glaube, da steckt auch viel Wahrheit dahinter, dass er entschieden hat, das so und so zu machen. Wobei, ich glaube, es ist auch relativ alternativlos in der aktuellen Situation, was die beste Lösung ist. Und schreibt uns mal gern eure Meinung zu Doczew. Im Zweifel, wir haben auch schon gehört, dass es einige Zweifler gibt, die Doczew-Lösung als keine gute Lösung empfinden. Gerne unseren Postings, gern posten, kommentieren. Wir sind immer an einem Austausch interessiert.
Könntest du dir vorstellen, dass er nochmal richtiger Cheftrainer wird und vielleicht Marc Hensel ins zweite Glied zurückgeht? Also,
glaube ich
schon. Kann mir vorstellen, dass das auch noch eine Option ist, wenn man jetzt feststellt, dass Marc das auch von der Arbeitsbelastung mit Köln und Lehrerschein, Trainerlehrgang und so weiter nicht mehr schafft. Also so ein bisschen ist es ja auch schon darauf angelegt vielleicht, ne?
Genau, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel hat Marc auch nochmal beschrieben, dass sich eigentlich für ihn im Tagesablauf nichts verändert hat. Also ist immer noch in seinem Teilzeitjob in der Schule und hat auch nochmal auf einem Kommentar eines Reporters, der so sagte, naja, jetzt sind ja Ferien, da hast du ein bisschen mehr Zeit, etwas gewitzelt geantwortet, Lehrer müssen auch in den Ferien arbeiten und macht das wohl immer noch so, dass er wohl sehr wenig Schlaf braucht, früh aufsteht, zuerst die Schulsachen erledigt und sich dann um die fußballerischen Dinge kümmert. Was für eine Belastung auch, ne? Also Riesenrespekt, wie so ein junger Mann, ich weiß nicht, also er wird wahrscheinlich keine Kinder haben, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Wie er das alles unter den Hut bekommt. Dann nochmal großen Respekt an die Frau, dass sie dann alles im Hintergrund wuppt. Also echt krass. Und ja, sicher auch für ihn eine gute Lösung, jetzt nochmal einen Ansprechpartner im Verein zu haben mit Pavel Dotschev, der ihn dann wenigstens ein paar Aufgaben abnehmen.
Er hat eine 3-jährige Tochter.
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie nicht sehen will und nicht Zeit mit ihr auch verbringen will. Das muss er auch noch irgendwo mit unterbringen. Also, krass. Hoffen wir, dass auch die Tochter und die Ehefrau etwas von ihm haben, noch in den nächsten Wochen. Okay, dann.
Ich habe noch was.
Na, hau raus.
Ist ein Off-Topic. Und zwar möchte ich gerne einen Podcast empfehlen. Und zwar den Kulturpodcast der Stadt Aue-Bad Schlema. Und zwar geht es in der aktuellen Folge um die heißt Französisch für Fortgeschrittene. Und Thomas, worum geht es in der Folge wohl?
Um Französisch?
Nee, es geht um die Städtepartnerschaft zu Guingamp. Oh. Das ist ja die bretonische Partnerstadt. Und es wird auch erklärt, wie die sozusagen Städtepartnerschaft vor 10 Jahren entstanden ist. Und da war der Fußball auch ausschlaggebend, dass man gesagt hat, oh ja, Aue hier, das ist so eine Stadt von ungefähr 18.000 Einwohnern und Guingamp spielt auch in der ersten Liga. Und das wurde dann so von der vom sächsisch-französischen Freundschaftskomitee oder so ein bisschen gecastet, die Städtepartnerschaft. Und hört euch den gerne mal an, der geht so ungefähr eine Stunde. Der Oberbürgermeister kommt auch zu Wort und das Ganze hat Katja Lickmann-Wagner aufgenommen. Viele Grüße an der Stelle.
Genau, viele Grüße. Ja, habe ich auch noch nicht angehört. Guter Tipp. Wir wollten ja immer mal nach Guingamp fahren, ne? Zur Städtepartnerschaft.
Richtig.
Zum Stadionbesuch. Auch da könnte eigentlich der Verein mehr draus machen, ne? Also könnte man auch mal Freundschaftsspiele vereinbaren, so ein Auswärtsspiel in der französischen Bretagne an der Atlantikküste. Hätte da auch mal was. Also ich glaube, da würden auch schon ein paar Fans mitkommen. Wobei ich glaube, sie sind gerade abgestiegen in Frankreich, spielen nur noch zweite Liga aktuell, ne? Nicht mehr Erstligist.
Ja, ist richtig. Aber ich meine, immerhin ist ja auch eine sehr, sehr kleine Stadt und gibt ja auch in der Bretagne sehr große Vereine, wie zum Beispiel Rennes oder Nantes.
Ja, wer kennt es nicht? Guingamp, das Aue Frankreichs, wie es auch oft genannt wird. Okay. Vielen Dank, Martin. Ich glaube, wir haben das gut gewuppt, auch ohne Tobias. Trotzdem, wir vermissen dich, Tobias. Komm bitte schnell wieder. Bei der nächsten Folge wird er wieder bei uns dabei sein. Dann auch wieder ausgeruht und voller Statistiken für euch. In diesem Sinne, ja, habt eine schöne Woche. Besucht die Spiele von Aue in Hannover oder das Heimspiel gegen Heidenheim. Tobias hat noch einen kleinen Gruß jetzt gleich am Ende für euch, aber ich verabschiede mich hier schon mal. Macht's gut und bis bald.
Ciao.
So, meine Lieben. Ich gehe jetzt erstmal kurz zum Tauchen und vielleicht finde ich ja auf dem Boden der türkischen Ägäis noch ein paar Punkte für den ersten FC Erzgebirge Aue. Und ja, ich wünsche euch allen eine gute Zeit und wir sehen uns dann in der nächsten Episode in alter Frische hoffentlich wieder.